Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas. Ja, während die feinen Herren Kröger und Heimer eskortiert werden nach München, um dort ein WM-Spiel bei Magenta TV zu kommentieren heute Abend, England gegen Kroatien auf dem Kanal Magenta TV 3, muss irgendeiner übrig bleiben und die, ja, ich will nicht sagen Drecksarbeit, aber die Arbeit machen, ne? So ist das eben hier. Der ewig Benachteiligte ist am Start, um eure Fragen zu beantworten und den Fragen nachzugehen, die ihr gestellt habt. Mal mit, oder sagen wir mal so, viel mit WM-Bezug, aber nicht nur. Und ich glaube, da kommt eine ganz ausgewogene Balance dabei raus, die sich in Summe sehen lassen kann. Die erste Frage kommt von Gamers Time. Die Tierlist zu den Teams der WM 2026 wurde ja vor dem ersten Spiel aufgenommen. Wenn du drei Teams neu bzw. anders einsortieren könntest, welche wären es und warum? Dazu muss man sagen, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme am Dienstagnachmittag natürlich noch einige Mannschaften nicht gespielt haben und ich die dementsprechend noch nicht mit Turnierhärte beurteilen kann. Das nächste Spiel, was jetzt aus meiner Sicht gerade hier ansteht, ist heute Abend Frankreich gegen Senegal, auf das ich mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr freue, aber das ich eben noch nicht gesehen habe. Also, hier mal eine kleine Einblendung davon, wie wir unsere Nationen oder die Nationen der WM für uns einsortiert haben in Sachen, ja, Qualität, mal ganz vereinfacht gesagt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, nach dem, was ich gesehen habe, drei Änderungen vorzunehmen. Und die allererste, die ich vornehmen werde, ist es Marokko. Eine große Sportnation. Ach, nicht so gut gerollt diesmal, muss man sagen. Marokko. Das war schon besser. Aus B wie Belgien zu upgraden in den sogenannten Tipp-Ex-Predator, also in das Tier, das für mich in meinem Hinterkopf das Tier der Mannschaften war, den ich zutrauen würde, ins Viertelfinale zu kommen. Denn Marokko, muss man ganz ehrlich sagen, haben ja jetzt auch 1-1 gespielt gegen Brasilien, da echt einen guten Auftritt hingelegt. Vor allem bis zu ihrer Führung und in der ersten Halbzeit wirklich die Brasilianer da gut am Schwimmen gehabt. Sie waren Halbfinalist bei der letzten WM. Sie sind unter fragwürdigen Umständen aktuell amtierender Sieger des Afrika-Cups, aber sie sind es und waren da eben auch im Finale. Und trotzdem wiegt für mich schwerer die Tatsache, dass sie eben Halbfinalist bei der WM 2022 waren. Diese Mannschaft hat ein extrem hohes technisches Niveau. Das gilt, also generell finde ich auffällig, so das technische Level der, ich nenne es mal vereinfacht gesagt, nordafrikanischen Nationen, da zähle ich jetzt zum Beispiel Algerien vor allem noch hinzu, Tunesien mit Abstrichen, da gibt es vereinzelt auch technisch gut ausgebildete Spieler, aber ich würde schon sagen, dass sich da Marokko und Algerien nochmal abheben und da eine ganz besondere Qualität haben. Und das gilt eben logischerweise für beide, also auch für Marokko. Technisches Level ist top. Die haben in allen Mannschaftsteilen Top-Spieler, Spieler, die zum Teil also Weltklasse sind auf ihren Positionen oder zumindest mal gehobene internationale Klasse. Und das ist einfach ein Mix. Der ist stark, der ist gut und der hebt sich erstens von einigen Mannschaften ab, mit denen ich sie gemeinsam in das Tier B wie Belgien gepackt habe. Und sie sind wahrscheinlich ehrlicherweise auch besser als Ecuador, die USA und Belgien, die ich alle eins drüber habe. Also USA mit dem Wissen, dass ich da auch sie als mein Überraschungsteam, das über ihrem Level performt, reingepackt habe. Aber trotzdem und halt auch wahrscheinlich auf Augenhöhe mit den Niederlanden. Und insgesamt bin ich da wahrscheinlich bei Marokko nicht fair gewesen, als ich sie in B wie Belgien statt in Tipp-Ex-Predator gepackt habe. Die zweite Mannschaft, Australien, würde ich gerne upgraden aus Kanonenfutter in Uwe. Also natürlich ist das vor allem bedingt durch deren Auftaktsieg 2-0 gegen die Türkei. Aber wenn man ehrlich ist, gibt es jetzt über den unmittelbaren Eindruck dieses Turniers hinaus auch noch zwei weitere Punkte, die man auf jeden Fall ins Feld führen kann. Erstens, ich muss sagen, also ich habe mich nicht auf 48 Mannschaften für dieses Turnier en Detail vorbereitet. Es gibt einfach welche, oder eigentlich viele, muss man sagen, die lässt du irgendwo hinten runterfallen. Und Australien war eins von diesen Teams. Und ich war jetzt auch im Schauen des Spiels überrascht davon, wie viele junge, talentierte Spieler die doch haben, die bereits in Europa unter Vertrag stehen. Also Iran Kunda kennt man ja durch seine Vergangenheit beim FC Bayern München. Aber hier Zirkati, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, der bei Parma spielt in der Serie A und da ja auch Stammspieler ist. Boos, der Außenverteidiger von Feyenoord Rotterdam. Dann hast du vorne im Sturm Touré, der mir echt gut gefallen hat, der bei Norwich spielt und da eine richtig starke Halbserie nach seinem Wechsel dorthin hingelegt hat in der Championship. Also einfach wirklich spannende, talentierte junge Spieler. Also eine Gesamtqualität, die ich so definitiv auch vor allem im jüngeren Segment unterschätzt habe. Und wenn man halt ehrlich ist und auf die letzten beiden WMs der Australier schaut, die sind dann auch in den letzten Turnieren kein Kanonenfutter gewesen. Also die sind 2022 ins Achtelfinale gekommen und dort knapp mit 2-1 rausgeflogen gegen Argentinien, den späteren Weltmeister. Und 2018 waren sie zwar Gruppenletzter, aber haben gegen Dänemark 1-1 gespielt, als die noch nicht komplett Arsch waren. Und gegen Frankreich, den späteren Weltmeister, nochmal auch nur knapp mit 2-1 verloren. Ja, auch 2-0 gegen Peru. Aber ich sagen will, die schlagen sich eigentlich immer ganz wacker bis gut und dementsprechend war das wahrscheinlich auch schon zu hart in der Erstbewertung, die in das sogenannte Kanonenfutter zu packen. Und final Uruguay aus B wie Belgien runter in Uwe. Ich will nicht nur upgraden, ich will auch downgraden und Uruguay gehört runtergegradet nach dem 1-1, dem schmeichelhaften 1-1 mit dem späten Ausgleichstreffer gegen Saudi-Arabien. Also Uruguay habe ich ja so per se für mich das Achtelfinale zugetraut und wahrscheinlich war das schon so ein bisschen Legacy-Pick bedingt dadurch, dass in der Phase, wo ich jung und beeindruckbar war, Uruguay eine ja gute Fußballnation war, also allen voran natürlich die WM 2010 sticht da heraus mit dem Erreichen des Halbfinals und dann auch wahrscheinlich angereichert mit viel Sympathie. Ich mag Uruguay historisch schon sehr, sehr gerne. Ich glaube, es hat angefangen damit, dass meine Mutter einen Arbeitskollegen hatte, der aus Uruguay stammte und da so ein bisschen positiv abgefärbt hat auf die Nationalmannschaft schon rund um die WM 2002, als es da schon den Berührungspunkt gab, weil Dänemark und Uruguay in einer Gruppe waren. Und dann hat sich das für mich so durchgezogen, also deutsche Griezmann quasi. Aber muss halt auch sagen, wenn du auf deren Form vorm Turnier schaust, die haben zwar nicht viel verloren, viel unentschieden gespielt dafür, aber wenn sie verloren haben, dann unter anderem mal krachend 5-1 gegen die USA. Und wenn man sich ehrlich macht, der letzte Sieg gegen eine nennenswerte Nation war halt noch in der WM-Qualifikation gegen Kolumbien im Jahr 2024 im November. Das ist halt auch mittlerweile verdammt lang her, um dann mal bapp zu...
Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußballwerbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet. Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus 10 Impossible Team damals. Diese Werbung Beckenbauer, in der ja. Übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und 4 Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ja, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Ja, der einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem Street-Fußball-Event antreten soll. Aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand's überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen à 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Zu zitieren, also von daher sprach da eben auch nicht so wahnsinnig vieles für die und das wären jetzt so die drei Änderungen, die ich fürs erste Mal vornehmen würde. Man kann auch über Ecuador reden, dass ich die zu hoch eingeschätzt habe. Es gibt da, glaube ich, ein paar Ansatzpunkte, definitiv. Und den Rest habe ich halt noch nicht gesehen, kann ich deswegen noch nicht in der Art beurteilen. Das wären jetzt mal die drei Picks, die ich Stand jetzt machen würde. Luis VE8YX, eure Meinung zum Fabi-Rese-Transfer, der meines Wissens nach noch nicht offiziell ist, aber sich wohl schon sehr konkret anbahnt und die meisten Sportmedien berichten bereits relativ verlässlich darüber, dass das passieren wird. Fabian Rese wird Hertha BSC verlassen und zum VfL Wolfsburg wechseln. Und ich kann verstehen, dass da zu einer Meinungsäußerung zu gefragt wird, weil das ja schon so ein bisschen für Aufsehen sorgt. Das kann man aus verschiedenen Perspektiven, glaube ich, auch beleuchten und betrachten. Also ich würde Folgendes sagen zu dem Wechsel von Fabian Rese zum VfL Wolfsburg, der sich gerade anbahnt. 8 Millionen Euro für einen Spieler, der dieses Jahr noch 29 wird, ist in meinen Augen aus Hertha-Perspektive ein sehr, sehr gutes Geschäft. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie jemanden finden, der bereit ist, in dieser Größenordnung Ablösesumme für Fabian Rese zu bezahlen. Und wenn man so will, ist so ein bisschen der VfL Wolfsburg in dem Fall das Saudi-Arabien des kleinen Mannes. Also beide auch grün-weiß. Weil das ist wirklich, also ich glaube nicht, dass es einen regulären Bundesligisten gibt, der bereit wäre, das auf den Tisch zu legen für einen Spieler, der quasi keine Bundesliga-Erfahrung hat und halt stramm auf die 30 zugeht und für den auch so Tempo, Dynamik auf jeden Fall auch Aspekte sind, die sein Spiel bis zu einem gewissen Grad ausmachen. Auf den ersten Blick verliert die Hertha natürlich damit ihr Gesicht, ihren Kapitän, ihren Topscorer, vermute ich mal, aber einen sehr, sehr guten Scorer, konstanten Scorer über die letzten Jahre. Aber ich habe ja zuletzt auch einen Hertha BSC Rebuild gemacht und habe ja da schon proaktiv quasi gesagt, ey, wenn ich die Chance hätte, Fabian Rese ab 5 Millionen Euro aufwärts zu verkaufen, dann würde ich das auf jeden Fall tun, weil ich glaube, dass die Chance auf Einnahmen mit diesem Spieler halt nicht größer werden, je älter er wird. Und wie gesagt, er geht auf die 30 zu, dieses Jahr 29, nächstes Jahr 30, also weit ist es eben nicht mehr hin. Und ich fand auch so ein bisschen, dass die Fokussierung auf diesen einen Spieler, die Hertha teilweise mehr gelähmt hat, als dass es geholfen hat, dass die Scoring-Werte auch teilweise so ein bisschen das Gesamtsportliche im Positiven kaschiert haben. Also, ja, dass die Scorer-Werte also ein bisschen, ja, manche Leistungen überstrahlt haben, die vielleicht nicht so gut waren, wie dann die reine oberflächliche Betrachtung nahelegt. Und ich glaube, die Hertha könnte ein weiterer Fall oder weiterer Testlauf für die Ewing Theory werden, wo dann eine Gesamtgefüge besser funktioniert, wenn es nicht diesen einen Spieler gibt, um den sich so zwangsweise alles herum konzentriert, wo dann auch Verantwortung hin irgendwie abgegeben wird. Also ich glaube, für die Hertha an sich, rein sportlich, finanziell, ist das lukrativ und gut gelaufen. Sehe ich nicht als großes Problem. Um da mal aus Perspektive von Fabian Rese drauf zu schauen, ich muss auch immer einfügen, überlegt, ob ich es mache oder nicht. Ich fände es komisch, das nicht zu tun. Das ist komisch, aber ich mach's jetzt einfach. Wir haben ja Vergangenheit mit Fabian Rese, haben wir bei der EM 2024 mit ihm eng zusammengearbeitet, weil er auch bei Magenta im Rahmen unserer Reaction Show damals als Experte öfters im Einsatz gewesen ist. Und also ich habe das als eine sehr angenehme und coole Zusammenarbeit in Erinnerung, auch vor allem hinter den Kulissen sehr angenehm gewesen und das deswegen durchweg positiv abgespeichert, was es dann auch nicht mehr so leicht macht, dann später nochmal neutral mit vermeintlicher Distanz über den Spieler zu sprechen. Zeigt auch einmal mehr, Didi Hamann hat recht, du kannst mit denen ein Freund sein oder das machen, was ich mache. Beides zusammen wird schwierig, das kann man auf jeden Fall auch genauso weiterhin sagen. Ich versuche es trotzdem einfach insgesamt fair zu beurteilen und da einfach aus der Sicht drauf zu schauen, mit der ich drauf schauen würde, hoffentlich, wenn ich diesen Vorlauf an Geschichte nicht hätte. Jedenfalls, Fabian Rese-Sicht. Du wechselst vom biederen Leitelball zu einem Team, das von dem Coach trainiert wird, der mit seiner Mannschaft in der dritten Liga in der abgelaufenen Saison die beste Offensive gestellt hat. Du hast, und den Wunsch hat er ja schon im März selber geäußert, die Möglichkeit, in Berlin zu bleiben, deinen Lebensmittelpunkt dort zu behalten und trotzdem mehr Geld zu verdienen bei einem anderen Verein, der höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison bessere Aufstiegschancen hat, als der, bei dem du aktuell spielst. Also das ist möglich. Ich sage das als jemand, der mit einer ehemaligen Berlin-Wolfsburg-Pendlerin verheiratet ist. Es geht und dürfte in dem Fall auch für Fabian Rese gehen. Also von daher kann in Berlin bleiben, was, glaube ich, auch ihm gut gefällt. Und das matcht ja auch gut von der Stadt her, hat man das Gefühl. Und gleichzeitig halt, wie gesagt, beim VfL Wolfsburg noch mal mehr Geld verdienen. Er hat ja schon bei der Hertha für Zweitliga-Verhältnisse echt gutes Geld verdient. Und ja, also du spielst beim Club, der zumindest auf dem Papier halt die besten Aufstiegschancen hat. Die werden mit einem brutalen Etat für Zweitliga-Verhältnisse reingehen. Also wer in der Lage ist, so viel Geld zu bewegen für in der zweiten Liga, wie das Wolfsburg jetzt schon gerade zu tun scheint, der hat große Ambitionen. Also von daher, also aus einer Spielerperspektive macht das alles Sinn. Zumal er ja jetzt irgendwie, sag ich, um die 2 Millionen liegen soll vom Gehalt. Da würden jetzt schon einige Bundesligaspieler neidisch drauf gucken. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die eventuell nach oben gehen, wieder zurückkehren in die Bundesliga, der Wiederaufstieg gelingt, dann steigt dieses Gehalt eventuell nochmal mit an. Und dann geht diese Rechnung halt dann schon relativ gut aus Sicht von Fabian Rehse. Es gibt halt trotzdem noch einen letzten Teilaspekt, der angesprochen werden muss. Fabian Rehse hat sich durch die starke Emotionalisierung seiner Beziehung zu Hertha, die er ja selber aktiv vorangetrieben und forciert hat, einfach eine Fallhöhe geschaffen, die in meinen Augen halt Hertha-Fans völlig zu Recht Argumente in die Hand gibt, um ihn jetzt zu kritisieren. Das muss man so klar sagen. Also da ist er selber natürlich auch mit für verantwortlich, weil er trifft jetzt mit dem VfL-Wechsel eine sehr, sehr nüchterne, sehr, sehr rationale Entscheidung, die halt in einem krassen Kontrast zu diesem Pathos steht, mit dem er seine eigene Zeit in Berlin ja auch bis zu einem gewissen Grad inszeniert hat. Und dass sich das jetzt für Hertha-Fans dann in der Rückschau nicht mehr ganz authentisch und stimmig anfühlt, das kann ich dann irgendwie aus deren Perspektive auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ich fasse nochmal zusammen. Die Hertha kriegt einen finanziellen guten Deal. Ich glaube, sie können es sportlich auch verkraften und überleben und sich dann dafür mit mehr Zukunftsperspektive rein alterstechnisch in dem Offensivbereich aufstellen. Und aus Fabian Rehses Perspektive macht es wahrscheinlich das Privatleben hinsichtlich Sinn, mit der Chance in Berlin zu bleiben. Und sportlich und finanziell ist es halt auch ein Schritt nach oben. Das kann man aktuell nicht leugnen und von daher, ich glaube, wie gesagt, das Einzige, was faden Beigeschmack in die Nummer bringt, ist halt die eben angesprochene Beziehung und etablierte Beziehung zwischen Fabian Rehse und der Hertha, die halt auf einem Fundament stand, dass es jetzt nicht so einfach macht, so einen Wechsel gerade mal mir nichts, dir nichts durchzuziehen. So, Piro352. Servus, schreibt er. Ich habe neulich FIFA 15 gespielt und Nationalspieler wie Davy Selke, Sebastian Jung, Kevin Volland, Max Kruse und Erik Durm angetroffen im Jahr 2023. Ich weiß, dass sie nicht alle nominiert waren, aber sie waren im näheren Umfeld der Nationalmannschaft. Ich meine, manche waren Weltmeister. Und bei welchen Nationalspielern der letzten Jahre, meinst du, wird man sich in ein paar Jahren denken, wie zur Hölle haben die Länderspiele gemacht? Liebe Grüße aus dem Dorf, wo Fabio Moreno Fell der Gott ist. Ich weiß nicht, wer Fabio Moreno Fell ist. Also von daher, viel Spaß mit dem an der Stelle. Aber zur Frage. Erstmal kann ich sagen, FIFA 15, da war ich tatsächlich raus. Das waren die Jahre, in denen ich damit keinen Bezug hatte. Ich habe wirklich mit Beginn meines Studiums 2014 zum Wintersemester, also Wintersemester 14/15, wo ja dann auch FIFA 15 gerade rauskam, habe ich aufgehört zu zocken, weil ich wusste, okay, das wird sich nicht gut vertragen mit meinen Vorhaben oder mit dem, was ich vorhabe in meinem Studium, und habe dann wirklich also 15, 16, 17, 18 nur bei Freunden gespielt und bin erst selbst wieder ab FIFA 19 eingestiegen. Also hatte echt so ein paar Jahre, die ich ganz einfach verpasst habe. Aber das nur als kleiner Randexkurs. Ich habe mir 5 Namen ausgesucht. Der erste lautet Mergim Berisha, der halt einfach im März 2023, also vor gut 3 Jahren, noch 2 Joker-Einsätze bei Testspielen hatte und mittlerweile einfach in der zweiten Bundesliga beim ersten FC Kaiserslautern unter Vertrag steht. Der hatte damals 9 Saisontore in der Liga und sich unmittelbar vor der Länderspielpause empfohlen mit einem Doppelpack gegen Bayern, war aber halt auch schon 24 Jahre alt und ist, glaube ich, eine Nominierung, die seiner kurzzeitig guten Form und einfach der Problematik im deutschen Sturm, die es damals schon gab, damit zu erklären ist. Aber wo ich schon sagen würde, wenn man da in der Gesamtlaufbahn drauf schaut, dann wird man eher denken, okay, krass, wobei es auch ein Spieler ist, so fair muss man sein, dem einfach auch über Verletzungspech relativ übel mitgespielt wurde. Der zweite im Bunde, Armin Younes. Armin Younes war einer der Profiteure des Experimentierteams, mit dem 2017 der Confederations Cup gewonnen wurde und man dachte, ey, wir sind immer noch so krass, wir gewinnen Confed Cup mit einer B- bzw. C-11. Wir werden auf jeden Fall wieder krass sein bei der nächsten WM. Pustekuchen. Armin Younes, 8 Spiele, 2 Tore für Deutschland tatsächlich, unter anderem aber auch Scorer gegen San Marino gemacht. Und das Kuriose ist, dass er nach 2017, wo er dabei war, nochmal aus dem Nichts 2021 plötzlich 3 Spiele gemacht hat, als er so ein bisschen auf der Erfolgswelle der Eintracht mitgeschwommen ist. Aber auch da finde ich so ein bisschen 8 Spiele für diesen Spieler, also großen Respekt vor Armin Younes und seinen technischen Fähigkeiten, die ich auch beim FCK kurz genießen würde, aber trotzdem 8 Spiele für Deutschland ist dann doch schon relativ viel. Eins weniger hat Marvin Plattenhardt gemacht. Der hat 7 Spiele gemacht für Deutschland und war einfach in der Startelf beim WM-Auftaktspiel 2018 und das verloren gegen Mexiko. Also finde ich völlig verrückt aus heutiger Sicht. Der hatte zugegebenermaßen im Vorlauf zur WM 2018 2 Saisons mit echt guten Scorerzahlen. Wobei man auch sagen muss, Plattenhardt hat bei der Hertha halt auch Standards geschossen, Ecken, Freistöße und halt darüber halt auch ein paar Scorerpunkte gefarmt. Und dass der also Starter war in einem WM-Spiel, das finde ich schon einigermaßen verrückt. Jetzt kommt, glaube ich, der OG dieser Kategorie, dieser Frage. Das muss Kevin Behrens sein. Mittlerweile bei Lugano, glaube ich, in der Schweiz, treibt er sein Unwesen. 3 Minuten gegen Mexiko am 18. Oktober 2023 und hat aber eigentlich nichts auf seiner Habenseite, außer 4 Tore, die er allerdings mit einem Dreierpack an Spieltag 1 und einem Tor an Spieltag 2 gemacht hat und danach kam dann irgendwie nichts mehr. Es hat damals gereicht für so eine symbolische Einladung. Ich glaube, es fiel so in die Zeit, in der Julian Nagelsmann noch so zeigen wollte, also war relativ neu im Amt, guck mal, ich bin mutig, ich traue mich was, ich gehe unkonventionelle Wege und da war Kevin Behrens auf jeden Fall, glaube ich, eher so eine populistische Nominierung, die sich ja dann auch nicht mehr wiederholt hat und ich will trotzdem nennen, und das ist unfair dem Spieler gegenüber, Tim Kleindienst, den erwähne ich nicht, weil das nicht verdient gewesen wäre. Der hatte eine starke Heidenheim-Saison und hat dann nochmal bei Gladbach 1 oben drauf gelegt. Aber der hat halt 6 Länderspiele, hat 4 Tore gemacht in diesen 6 Länderspielen, unter anderem gegen Italien getroffen, in der Nations League. Und der wird halt wahrscheinlich kein Spiel mehr für Deutschland machen, weil die nach der WM, glaube ich, so oder so ist dann immer erstmal Umbruchzeit, neue Gesichter ranführen und du wirst einfach nicht in den Tim Kleindienst Nominierungen und Spielzeit investieren, der halt beim nächsten großen Turnier nochmal älter ist, ich glaube dann irgendwie 33 oder sowas. Deswegen glaube ich, wird er keine Rolle mehr spielen fürs DFB-Team, wenn er nicht jetzt plötzlich bei Gladbach wieder zurückkommt und da 15 Tore plus macht, dass man sagt, okay, an dem Mann führt kein Weg vorbei. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es am Ende so eine Episode bleibt und man sagt, 6 Spiele, 4 Tore und in irgendeiner perfekten Welt hätte man sich vorstellen können, dass Tim Kleindienst als Starter zu einer WM fährt. Aber so kam es jetzt eben nicht und ich kann mir vorstellen, dass er auch dann irgendwann ein Name ist, der so ein bisschen heraussticht aus denen, die für den DFB gespielt haben. Dominik Hudak. Was sagen wir, das sind 2 Fragen, aber es waren schon 3. Dominik Hudak, grüße euch. Der Special One ist ja wieder bei Real. Was glaubst du, wird Mourinho bei Real erreichen können? Glaubst du zudem, dass er langfristigen Erfolg bringen wird? Oder ist der Plan von Perez eher, dass José den Zampanos in der Mannschaft ordentlich den Kopf wäscht und als eine Art Übergangstrainer fungieren soll, der den Grundstein für neue Erfolge legen kann? Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob er es schaffen kann, wieder an seine alten Höchstzeiten anzuschließen. Und ob er mit den ganzen Egos so umgehen wird können, dass dabei Erfolg herauskommt. Also, der wird nicht nochmal an seine alten Zeiten anschließen. Prime Mourinho haben wir bereits gesehen und er kommt auch nicht wieder. So ehrlich, glaube ich, muss man sein. Aber das letzte Mal, als Mourinho Real Madrid übernahm, hat er mit seiner Mannschaft die Barca-Dominanz durchbrochen, 100 Punkte geholt, 121 Tore in einer Saison erzielt und in der Champions League jede Saison das Halbfinale erreicht, also 3 Jahre in Folge das Halbfinale erreicht, nachdem man 6 Jahre in Folge im Achtelfinale ausgeschieden war und da also auch eine Kehrtwende eingeleitet auf europäischer Bühne, die irgendwo, kann man sicherlich auch verargumentieren, den Grundstein gelegt hat für die großen Erfolge danach. Ich meine, La Decima wurde im Jahr 1 nach Mourinho gewonnen. Das hat sicherlich auch mit der Basis zu tun, die er damals gelegt hatte für Real Madrid. Und ja, habe ich schon gesagt, er ist sicherlich nicht mehr der Mourinho, der er damals war. Aber Real Madrid ist in meinen Augen auch qualitativ in einem besseren Zustand, als er sie damals übernommen hat, wo sie wirklich also weit, weit hinter Barcelona abgeschlagen waren vom Gefühl her. In der Champions League, wie gesagt, 6-mal Nachgang, Achtelfinale. Und ich glaube deswegen, die Kaderbaustelle ist an sich nicht so groß wie damals. Und es gibt dann einfach immer noch einzelne Spieler in diesem Team, die man mit Fug und Recht bezeichnen kann als möglicherweise die Besten auf ihrer Position weltweit. Und zu deiner Frage, was er denn jetzt am Ende sein soll, ich glaube, du hast es eigentlich vom Rahmen her schon gut eingefangen. Im Worst Case ist er halt ein Übergangstrainer, der den Kader charakterlich ausmistet und wieder auf ein, sagen wir mal, funktionierendes Führungsfundament stellt. Und im Best Case bringt er halt langfristigen Erfolg, wobei das auch eine Definitionsfrage ist. Mourinho war in seiner Laufbahn nie länger als 3 Jahre bei einem Verein Trainer. Also was heißt dann in dem Fall langfristig? Mal zu meiner Einschätzung. Also Real Madrid wurde jetzt 2 Jahre nacheinander von Barcelona in La Liga überflügelt. Die haben 2-mal in der Champions League den Sprung ins Halbfinale verpasst und gegen Bayern und Arsenal im Viertelfinale verloren. Und an sich würde ich sagen, dass ein angekratztes Ego, wie es Real Madrid jetzt durchaus haben könnte, die ein oder andere heftige Nummer im Clásico war ja auch dabei, dieses angekratzte Ego ist eigentlich die Art psychologischer Zustand, in der die Droge Mourinho ihre größtmögliche Wirkung entfalten kann. Also ich glaube, das ist genau das, wo er eigentlich dann der richtige Mann ist, um was rauszukitzeln. Gleichzeitig habe ich losgelöst von Mourinho, wo ich auch sagen würde, also der hat ja im letzten Trainerjahrzehnt von ihm jetzt nicht die großen Spitzen mehr gehabt, aber er hat ein League-Cup-Finale mit Tottenham erreicht, vor dem er entlassen worden ist. Der hat mit Roma die Conference League gewonnen. Das war deren erster Titel seit langer, langer Zeit. Stand im Jahr darauf sofort nochmal mit der Roma im Europa-League-Finale, was dann im Elfmeterschießen verloren worden ist. Ein Europa-League-Sieg mit Manchester United war dabei. Eine Vizemeisterschaft mit United. Die Punkteschnitte waren bei allen Stationen eigentlich okay. Also es gibt ja jetzt nicht den Stint, wo man sagen kann, oh Gott, das war eine totale Vollkatastrophe von Anfang bis Ende. Also es war dann irgendwie alles schon in einem Rahmen, das muss man ja auch fairerweise sagen, auch wenn es nicht mehr eben das war, was er schon mal vorher erreicht hat. Aber die Messlatte, die der Mann mal angelegt hat, die ist einfach auch sehr, sehr schwer aufrechtzuerhalten über so einen langen Zeitraum. Ich muss sagen, für mich gibt es halt noch neben Mourinho ein weiteres Bauchschmerzthema, das möglicherweise einer erfolgreichen zweiten Ära im Weg steht. Und das ist Real Madrids Transferpolitik. Ich halte Cucurella oder Cucurella, den sie jetzt schon geholt haben, für überbewertet und entsprechend auch überteuert. Dumfries, wo es die Gerüchte gibt, sähe ich auch eher skeptisch. Der ist auch schon 30 Jahre alt und hat ein sehr limitiertes und ganz spezifisches Skillset in seiner Position. Und die IV braucht in meinen Augen dringend neue Qualität, wo man mal schauen muss, was da passiert. Ein echter Neuner, also ein physisch dominanter Neuner. Auf Top-Niveau würde dieser Mannschaft auch noch gut zu Gesicht stehen. Also es gibt da einfach ein paar Dinge, die ich als relativ offene Baustellen bezeichnen würde, wo jetzt die ersten eingeleiteten Schritte, teilweise konkret wie Cucurella oder auch nur angeblich bisher, zumindest nicht das sind, was bei mir jetzt den wahnsinnig großen Optimismus wecken würde. So, the existence of nonsense. Tag Niklas, die WM ist ja jetzt schon ein paar Tage alt. Wie ist deine taktische Perspektive auf die Trinkpausen, dass diese an sich kompletter Humbug und nur wegen der Werbepausen für die Amis gemacht werden, wissen wir ja, aber wie verändert sich taktisch das Spiel, wenn der Trainer auch in der Trinkpause kurze Impulse an alle geben kann? Liebe Grüße aus der Geburtsstadt von Karl Marx. Also, ja, muss doch Chemnitz sein. Also wenn die dich Karl-Marx-Stadt nennen und der da nicht geboren ist, dann macht das keinen Sinn. Also ich sag Chemnitz. Dass es einen taktischen Einfluss auf das Spiel gibt, der durch die Trinkpausen entsteht, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Also mal ein Beispiel zu nennen aus dem Turnierverlauf. Die Elfenbeinküste hat gegen Ecuador nach der ersten Trinkpause ihr Anlaufverhalten gegen Ecuador angepasst, um einen besseren Zugriff zu kriegen. Und das war ein ganz klar ein Produkt dieser kurzen Besprechung, die sie halt in diesen 3 Minuten abhalten konnten. Und sowas oder eine Anpassung wie, okay, wie wollen wir anlaufen, vielleicht dann, ja, statt aus einem 4-4-2 heraus, eher aus einem 4-3-3, whatever, das war es jetzt nicht konkret in dem Fall unbedingt, aber also so eine Anpassung kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass das irgendwie im Rahmen einer normalen Halbzeit von der Seitenlinie aus kommunizierbar und umsetzbar ist, aber es ist halt eben viel, viel schwieriger, weil du gegebenenfalls gar keine Unterbrechung hast, die lang genug ist, um sowas mitzuteilen und bestenfalls kannst du es halt nur einzelnen Spieler weitergeben, die es dann wiederum in die Mannschaft reintragen müssen, das heißt, es muss erstmal so ein bisschen über Mundpropaganda dann ins Team kommen und dann auch in der Umsetzung funktionieren, also gar nicht so leicht und dagegen stehen halt einfach 3 Minuten Pause, in denen du das gesamte Team ansprechen kannst und gegebenenfalls auf einem iPad mit Spielszenen oder einer Taktiktafel genauestens zeigen kannst, was du willst. Das hat einfach einen viel, viel größeren Hebel, was die Einflussnahme angeht. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt rein spekulativ, dass sich Trainer vielleicht trauen, mehr in die Extreme, mehr ins Risiko zu gehen, in taktischen Entscheidungen, vielleicht von Anpfiff oder wieder Anpfiff weg, weil sie wissen, dass sie Mitte der Halbzeit ein relativ gutes Korrekturfenster kriegen, um was anzupassen, falls es dann doch nicht so geht wie gedacht. Also, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr Mut entwickelt im Ansatz, weil man sagt, okay, nach 22,5 Minuten habe ich eine Möglichkeit, das anzupassen und zu intervenieren, falls der Plan nicht aufgehen sollte. Darüber hinaus muss ich mal sagen, das ist jetzt eher so eine grundsätzliche Stellungnahme von mir zu dem Thema Trinkpausen bei dieser WM und wie sie durchgeführt werden, dass ich ganz, ganz furchtbar finde und meiner Meinung nach die Essenz des Fußballs dadurch gefährdet wird. Also die Essenz des Fußballs, wie ich ihn mag und liebe, wird in meinen Augen durch diese Handhabe, durch diese Regelung gefährdet. Denn ich finde, das Geniale am Fußball im Vergleich zu den meisten anderen Ballsportarten, und ich sag nur meiste für den Fall, dass es eben doch nicht alle sein sollten, aber mein Gefühl ist fast alle, dass du als Trainer vor dem Spiel noch so viel erzählen kannst, analysieren kannst, Szenen zeigen kannst, dann gehst du da raus und dann rollen einfach 45 Minuten über dich und deine Mannschaft hinweg, die du nicht anhalten kannst, die du nur sehr begrenzt beeinflussen kannst durch irgendeine Art von Wechsel und denen du einfach so ein Stück weit ausgesetzt bist. Und das finde ich geil, weil das gibt dem Fußball in meinen Augen auch teilweise seine Unvorhersehbarkeit, dass so eine Halbzeit relativ lang ist und es einfach keinen Hebel gibt, um zu sagen, kommt mal alle zusammen, hier, das ist so, so sieht's aus, das hat nicht geklappt, wir schieben den jetzt mal dahin und dann wollen wir das so und so machen und probiert man den Laufweg aus, dass du diesen Hebel einfach nicht hast. Und eine Halbzeit entfaltet dadurch teilweise auch ein Eigenleben, das dann nicht mehr eingefangen werden kann. Also wenn man sich an das WM-Finale 2022 erinnert, das war auch so ein Spiel, wo, glaube ich, jeder Trainer gefühlt für 45 Minuten dachte, Digga, das Spiel entgleitet uns komplett, was passierte gerade mit meiner Mannschaft. Also erst die Argentinier, die 2-0 geführt haben, dann die Franzosen, die zurückkamen, die Auswechslung von Dembélé zur Pause, wie die Franzosen dann nochmal aufgedreht haben. Und sowas ist eine Dynamik, die auch über eine Halbzeit hinweg, über 45 Minuten weg, sich, glaube ich, nur so krass entfalten kann, wenn du das Spiel laufen lässt, wenn du das Spiel einfach, ja, atmen lässt. Und das, finde ich, wird so ein bisschen genommen mit diesen Pausen. Ich meine, wenn es nur 60 Sekunden wären, um halt einen kleinen Schluck zu trinken, um wieder zurück auf die Position zu kommen, kannst du da vielleicht auch immer noch kurz was deinen Spielern zurufen. Aber es wäre zumindest begrenzter und hätte noch mehr die, also klar, die Intention von einer Trinkpause. Aber 3 Minuten, das ist halt schon ein richtiges Timeout in meinen Augen. Das ist eine richtige Pause. Und dadurch ist zumindest für diese WM durch die Hintertür, also klar, es geht da vor allem um Werbefläche und mehr Kohle, aber der Nebeneffekt davon ist, dass sportlich, bei dieser WM zumindest, der Fußball durch die Hintertür in einen Sport verwandelt worden ist, der in 4 Vierteln gespielt wird. Und ich finde das scheiße, kann ich ganz offen so sagen. Also das ist meine Meinung zum Thema Trinkpausen bei dieser WM. Und dann komme ich schon zur letzten Frage von Prinz Riese 10. Gude, gibt es WM-Spiele, die dir, euch besonders in Erinnerung geblieben sind? Nicht unbedingt die Klassiker, an die jeder sofort denkt, sondern eher Spiele, die wegen der Umstände besonders waren, zum Beispiel wegen des Ortes oder der Menschen, mit denen zusammen geschaut worden ist oder eines besonderen Anlasses. Beste Grüße aus dem Venedig-Westfalens. Prinz Riese 10, du bist wirklich, also Stefan, eh in allen Ehren, liefte Fragen, before the Fragen leaves you. Prinz Riese 10 ist mein neuer Fragen-Goat. Jedes Mal, wenn ich Fracalcio mache, ist mindestens eine gute Frage von Prinz Riese 10 dabei. Also wirklich Hut ab an der Stelle. Und ich fand die Frage wieder sehr, sehr gut.
Werbung.
54, 74, 90, 2010. Tja, sind das jetzt die Sportfreunde Stiller oder deine monatlichen Fixkosten? Damit du dir diese Frage im besten Fall gar nicht erst stellen musst, empfehle ich dir Finanzguru. Finanzguru, das ist sowas wie dein digitales Haushaltsbuch, mit dem du all deine Konten und Verträge in einer App verwalten kannst und das einem Vertragswerk schnell mal über den Kopf wachsen kann. Das weiß bekanntlich nicht nur Clemens Fritz. Finanzguru kann dir zwar nicht dabei helfen, bessere Transferentscheidungen zu treffen, so ehrlich müssen wir sein, aber dank der automatischen Vertragserkennung von Finanzguru kannst du smarte Sparpotenziale entdecken und deine Finanzen im Alltag unkompliziert steuern. Wann verlängert sich der Vertrag mit meinem Fitnessstudio? Wie viel teurer wird mein Streaming-Anbieter zum Jahreswechsel? Gewinnt Deutschland das Achtelfinale gegen Frankreich? Moment, was? Ganz genau. Bei Finanzguru hast du neuerdings nicht nur deine Finanzen und Verträge alle auf einen Blick, sondern du kannst auch an einem WM-Tippspiel teilnehmen. Das absolut Einzige, was du dafür brauchst, ist mindestens ein verknüpftes Bankkonto. Und du wirst es schon kennen, wo es ein Tippspiel gibt, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Im Fall von Finanzguru Preise im Gesamtwert von 250.000 Euro, darunter der Hauptpreis, unterschriebene Fußballschuhe von Toni Kroos und 10.000 Euro obendrauf. Und auch wenn die WM schon läuft, hast du nach wie vor die Chance, einen der vielen Preise abzuräumen. Also, lad dir am besten jetzt gleich sofort Finanzguru runter und du kannst schon ab dem nächsten Spiel in der App mittippen. Den Link dazu, den gibt es natürlich wie immer bei uns in der Videobeschreibung. Haben wir gerade auch rausgehört, glaube ich. Habe mich für zwei Spiele entschieden, auf die ich kurz näher eingehen möchte. Nämlich WM 2010, Portugal gegen Nordkorea, Gruppenphase. Endstand 7-0 für Portugal, gespielt am Montag, den 21. Juni. Da hatte ich noch Schule, denn ich habe nachgeschaut, die Sommerferien in Rheinland-Pfalz waren in dem Jahr erst ab dem 5. Juli. Und ich erinnere mich nämlich noch und musste nur checken, ob ich da nicht irgendwie total daneben lag. Aber ich erinnere mich noch gut, das wurde um 13.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Und ich weiß noch, dass ich in Sinzig, wo ich damals zur Schule gegangen bin, mittags alleine bei King Döner war. Das war so unser Dönermann des Vertrauens. Der hatte erst in Sinzig eine kleinere Filiale an einem anderen Ort, wo ich damals auch als junger Teenager zum ersten Mal Shisha geraucht habe. Eines von wenigen Malen in meinem Leben. Nicht empfehlenswert für mich. Das sage ich nur an der Stelle auch, um meiner Vorbildfunktion gerecht zu werden. Der dann umgezogen ist und dann King Döner aufgemacht hat. Und das war ganz lange so ein Go-To für unsere Mittagspausen, die ja irgendwann im Schulalltag dazu kamen, wenn man eben noch Nachmittagsunterricht hatte. Und ich hatte eben damals montags in der 9., 10. Stunde Doppelstunde Sport und hatte halt eine Pause nach der 6. und hab dann, weiß ich noch, bei King Döner gesessen, dort gegessen und der hatte eine Leinwand, wo man dann, oder wo ich mir dann damals diese Demontage angeschaut habe, wo es, glaube ich, 1-0 zur Pause stand und Portugal dann 6 Tore in der zweiten Halbzeit gemacht hat und 7-0 über Nordkorea hinweggefegt ist. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben und dann tatsächlich noch WM 2014 Gruppenphase, Elfenbeinküste Japan, Endstand 2-1 für die Elfenbeinküste, gespielt am Samstag, den 14. Juni. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das war eins von den Spielen, von den wenigen in Brasilien, die zu einer völlig unchristlichen Uhrzeit gespielt wurden in Deutschland. Denn da war Anpfiff, ich glaube, das war damals so teilweise temperaturbedingt, dass manche Spiele in Brasilien erst um 22 Uhr angepfiffen wurden. Und das war hier auch der Fall. Und das war dementsprechend Anstoß um 3 Uhr nachts deutscher Zeit. Und ich weiß noch, das war vor Beginn meines Studiums. Da war ich wahrscheinlich karrieretechnisch, wenn man das so nennen möchte, an meinem All-Time-Low, an meinem Tiefpunkt. Ich war fast 2,5 Jahre aus dem Schulbetrieb raus, hatte ein Studium schon abgebrochen und habe da eigentlich zu der Zeit einfach nur so ein bisschen auf Aushilfsbasis für eine Lokalzeitung ein bisschen was gemacht, aber mehr nicht. Und ich erinnere mich auch noch, das ist mir so hat sich eingebrannt in meinem Kopf, dass so einer meiner guten Freunde damals mich gefragt hat, wie sieht's aus bei dir? Willst du eigentlich nur irgendwas machen oder bleibst jetzt dabei? Und das auch so bei mir so irgendwie meinen Stolz berührt hat und dann auf jeden Fall auch was in Gang gesetzt hat. Aber das war mein Tiefpunkt, aber kurioserweise würde ich fast sagen, vielleicht mein optischer Hochpunkt, denn ich hatte noch volles Haar und ich war wahrscheinlich so ripped wie in meinem Leben noch nie. Oder auch nicht mehr seitdem, denn ich habe damals 4-5 Mal die Woche Freeletics gemacht, ehrlicherweise 5 Mal, also fast teilweise nur 1 bis maximal 2 Pausentage die Woche gehabt und da schon auch kein Alkohol mehr getrunken und super clean gegessen, also ehrlicherweise hatte ich, glaube ich, Orthorexie, also eine Essstörung, aber ich war auf jeden Fall also super, so knapp um die 80 Kilo, ganz niedriger Körperfettanteil und war wahrscheinlich so in meiner Peak-Form, in der ich in meinem Leben gewesen bin. Und ich sag das, den Teil auch, also erstmal, weil ich finde das spannend, so diese Dualität aus, in einem Lebensbereich läuft es schlecht und man überkompensiert das mit einem anderen und dann auch das Gefühl, wenn ich heute drauf schaue, dass es so ein bisschen gekippt ist, andersrum. Jedenfalls, ich sag das, weil wir da feiern waren im Rasthaus B9. Rasthaus B9, eine alte Raststätte an der Bundesstraße, die umfunktioniert wurde zu einer Mischung aus Bar und Club. Also Club, ja, aber eher so ein bisschen alternativer, bisschen schmuddelig, bisschen ranzig. Kickertische, Flippertische, Dartscheibe, aber auch Tanzfläche. Also eine Mischung so ein bisschen. Und ich war damals schon immer der Designated Driver, wollte das auch immer sein, weil ich immer gerne als jemand, der nicht getrunken hat, Kontrolle darüber haben wollte, wann habe ich keinen Bock mehr, wann fahre ich nach Hause. Und ich weiß noch, dass die draußen im Außenbereich, den es da auch gab, einen Fernseher aufgebaut hatten, auf dem ich damals Elfenbeinküste gegen Japan geschaut habe. Und ich weiß es auch noch, und deswegen habe ich das eben erwähnt mit meinem äußeren Erscheinungsbild, dass ich da von einer anderen jungen Frau, jünger als ich, also for lack of a better word, sexuell belästigt worden bin, dass da eine andere Frau war, die, also Anfang 20 auch, wie ich ja auch damals, die sehr betrunken war und sich wirklich so auf meinen Schoß geworfen hat und so an meinen Hals gehangen. Und das war ganz, ganz seltsame Erfahrung für mich, weil ich es einerseits unangenehm fand und irgendwie auch unangebracht und nicht cool und mir gewünscht hätte, jetzt nicht gemacht. Aber andererseits auch sagen muss, es hat sich dann für mich zu keinem Zeitpunkt bedrohlich angefühlt, weil ich ja irgendwie immer die Sicherheit hatte, okay, wenn ich das jetzt, also wenn es mir jetzt zu viel wird, habe ich da irgendwie eine Interventionsmöglichkeit und dann irgendwie auch drüber nachgedacht habe, okay, da ist einfach auch eine Schieflage, die bedingt, warum es aus der einen Richtung in der Tendenz, ich spreche nicht für jedes Mal, aber in der Tendenz, dass es bedrohlicher und schwieriger ist als aus der anderen, auch wenn es natürlich im Idealfall weder in die eine noch in die andere Richtung passieren sollte. Aber ja, das ist so bei mir eingebrannt als so eine ganz kuriose Erinnerung, dieses Spiel und diese Umstände, unter denen ich das geschaut habe. Und ja, das war ganz spannend, darüber nachzudenken und dann so Verknüpfungen zu finden, so in mein Leben hinein und was da eigentlich zu der Zeit so los war. Also vielen Dank für diese Frage. Vielen Dank für eure Fragen. Das war Frag Calcio für diese Woche. Es kommt noch mutmaßlich ein Thema der Woche Video plus am Sonntag eine Reaction auf Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Davor kommt am Samstagabend logischerweise ein Watchalong zu Deutschland Elfenbeinküste mit Nico und mir. Und wenn ihr das am Mittwoch schaut, denkt dran, heute Abend auf Magenta TV 3 Nico und Christoph im Einsatz bei England gegen Kroatien. Ciao, ciao.